Herzlich willkommen im Chaos Computer Club Berlin. Herzlich willkommen zum Datengarten Nummer 71. Heute haben wir als Thema Bitcoin. Was ist das eigentlich? Braucht man das noch? Kann das vielleicht auch weg? Dazu begrüßen wir unseren Referenten Jacek. Einen großen Applaus bitte. Ebenfalls begrüßen möchte ich auch alle Zuschauer, die uns im Stream zugeschaltet sind. Herzlich willkommen, hallo. Und ja, Stream, das bringt mich auch direkt zum nächsten Stichwort. Und zwar, wenn ihr nachher Fragen habt, wir zeichnen auf. Wenn ihr Fragen habt, damit die Fragen auch auf dem Stream und in der Aufzeichnung vorhanden sind, habe ich hier ein Mikrofon, dann komme ich einfach rum und ihr stellt eure Frage dann. Okay. Dann bleibt mir jetzt auch eigentlich nur noch euch viel Spaß zu wünschen mit Bitcoin, wie das so grob funktioniert, von Jacek. Viel Spaß.
Jo, genau, fangen wir an. Ich werde so zum Überblick erstmal einen sehr groben Überblick über die so für diese Betrachtung relevanten technischen Aspekte von Bitcoin geben. Werde dabei nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich die Details auch tatsächlich nicht so gut kann. Und werde danach euch quasi eine Mitmachrechnung präsentieren. Das ist auch auf GitHub. Die URL zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Für die, die es im Stream schauen und sich die vielleicht, weil die hier jetzt nur abgefilmt wird, einfach auf ihrem Computer anschauen wollen. Und in dieser Rechnung werde ich mal so ein paar Schlüsselfakten rausrechnen, die man so über das Bitcoin-Netzwerk feststellen kann. Also, legen wir mal los. Bitcoin, was ist das, wie funktioniert das? Bitcoin ist, wie die meisten von euch wahrscheinlich gehört haben, eine digitale Währung. Also im weitesten Sinne was so ähnlich funktioniert wie Geld. Ich meine, das heißt Bitcoin, Bitmünze, klingt schon so. Das heißt, es muss in irgendeiner Art und Weise, naja, was erwartet man von Geld? Es muss eine beschränkte Menge davon geben. Irgendwelche Einheiten davon müssen bestimmten Leuten gehören und diese Leute müssen irgendwie die Möglichkeit haben, diese Einheiten anderen Leuten weiterzugeben. Jetzt ist das Problem, wenn ich mit dem Computer sowas abbilden möchte, ist das erstmal nicht so leicht zu machen, weil die einfachste Variante, das zu machen, ich stelle mir irgendwo einen Rechner hin und auf diesem Rechner ist eine Datenbank und da steht für jeden drin, wie viel Geld der hat und dann lasse ich die alle mit diesem Rechner reden, dass sie ihr Geld hin und her schieben. Funktioniert zwar, ist auch sehr effizient, hat nur ein bisschen den Nachteil, dass mir dieser Rechner gehört und wenn ich möchte, kann ich da ja irgendetwas reinschreiben. Naja, das ist so, wie Finanzsysteme bisher im weitesten Sinne funktionieren. Das ist natürlich nicht ein Rechner und im Endeffekt hat die Kontrolle darüber auch jetzt nicht notwendigerweise eine Bank, sondern meistens ein Staat. Aber im Großen und Ganzen habe ich halt zentralisierte Systeme. Ich habe eine Währung wie den Euro und ich habe dann eine europäische Zentralbank, die kann entscheiden, was mit dieser Währung passiert. Die Idee hinter Bitcoin war, dass Leute damit unzufrieden waren. Die wollten gerne die Kontrolle etwas weiter verteilen und wollten gerne einen Stand erreichen, wo es eine weniger zentralisierte Kontrolle gibt. So, ich werde jetzt mal mit so ein bisschen technischen Grundlagen anfangen, eigentlich nicht so viel. Ihr sagt mir, wenn irgendeiner von euch nicht mitkommt. Zwei Sachen, die relativ wichtig sind, um zu verstehen, was dieses Bitcoin im Hintergrund überhaupt tut, sind Hash-Funktionen und asymmetrische Krypto. Ich fange hier mal mit einer Hash-Funktion an. Eine Hash-Funktion ist was, das auf Deutsch übersetzt Prüfsumme. Ist ein kryptografisches Konzept, das hat man entwickelt, um testen zu können, ob eine Datei unbeschädigt ist oder und es wird auch verwendet, um Passwörter in Datenbanken abzulegen, ohne dass die Passwörter dort im Klartext liegen. Grundsätzlich ist so eine Hash-Funktion ein mathematisches Konstrukt, was sich dann halt in einem Programm niederschlägt, das vor allem das eine Handvoll wichtige Eigenschaften hat. Grundsätzlich tue ich links in die Hash-Funktion Daten hinein und rechts aus der Hash-Funktion kommt der Hash-Wert hinaus. Heraus. Das heißt, ich habe irgendwelche Daten, das können beliebig viele sein. Ich tue die durch die Hash-Funktion und dann kommt aus der Hash-Funktion ein Wert raus, der allerdings immer die gleiche Länge hat. Diese Länge ist charakteristisch für die Hash-Funktion. Ich habe hier als Beispiel mal die SHA-256 angeführt. Das ist so eine der heutzutage verbreitetsten Hash-Funktionen, die auch noch als sicher gilt. Das ist Die heißt so, weil aus ihr genau 256 Bit rauskommen. Das heißt, vollkommen egal, wie viel Bit oder Byte an Daten ich in diese Hash-Funktion hineintue, ich bekomme immer 256 Bit heraus. Ja, die hat noch ein paar andere wichtige Eigenschaften. Eine ist, dass sie unumkehrbar ist. Das bedeutet, ich kann, wenn ich Daten habe, sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell den Hash aus diesen Daten berechnen. Und dieser Hash ist auch, weil das eine Funktion ist, eindeutig für die Daten. Das heißt, wenn ich in die Hash-Funktion zweimal die gleichen Daten reintue, dann kriege ich zweimal das exakt gleiche Ergebnis. Allerdings kann ich, wenn ich diesen Hash-Wert, das Ergebnis dieser Hash-Funktion habe, nur sehr, sehr, sehr schwer, nämlich durch Ausprobieren aller möglichen Eingaben, die Daten zumindest ansatzweise zurückgewinnen. Das bedeutet, wenn ich einen Hash-Wert habe von irgendetwas und ich weiß nicht, was das war, dann muss ich halt wirklich hingehen und alle Möglichkeiten, für was das gewesen sein könnte, ausprobieren und schauen, ob der Hash-Wert dem entspricht, was ich da liegen habe. Das dauert halt bei 256 Bit so astronomisch lange, dass man generell die Annahme trifft, dass diese Hash-Funktion nicht rückwärts berechnet werden kann, sozusagen. Ich habe euch damals, es gibt noch eine weitere wichtige Eigenschaft, die eigentlich daraus folgt. Das ist, dass wenn ich an den Daten irgendetwas verändere, hat das auf also am Eingang dieser Hash-Funktion etwas verändere, hat das am Ausgang auf den Hash-Wert vollkommen unvorhersagbare Effekte. Das heißt, wenn ich in den Daten ein einzelnes Bit kippe von 0 auf 1, dann verändern sich der Ausgang vollkommen der Hash-Wert vollkommen chaotisch. Und ich kann keine Beziehung zwischen den beiden herstellen, weil ansonsten könnte ich ja wieder Rückschlüsse ziehen und meinen Ratevorgang, den ich brauche, um die Hash-Funktion rückwärts zu berechnen, beschleunigen. Das darf nicht passieren. Das heißt, die muss so ein bisschen mehr oder weniger zufällig aussehende Ausgabe produzieren bei gegebener Eingabe. Ich habe euch hier mal für zwei Eingabewerte den SHA-256 Hash-Wert aufgeschrieben. Das eine ist FUBA, ASCII-kodiert, sind 6 Byte. Wie gesagt, es ist egal, wie viel Daten ich da rein tue. Die Hash-Funktion kann mit beliebigen Datenmengen umgehen. Und diese Hash-Funktion gibt mir jetzt zu diesen 6 Byte, FUBA in ASCII, 256 Bit, das habe ich euch hier mal als Hexadezimalzahl aufgeschrieben, an Ausgabedaten. Und keine Ahnung, also weiß nicht, wie viele von euch Hex lesen können, aber zumindest sieht man so ein bisschen, das sieht zufällig aus, das ist so ein bisschen chaotisch. Und was auch auffällt, wenn ich jetzt bei diesem FUBA aus dem A ein B mache, das geschieht in ASCII tatsächlich, indem ich im Endeffekt 2 Bits flippe. Also nur eine minimale Änderung an diesem Eingabewert vornehme, sieht man, dass hier rechts die Ausgabe eine vollkommen andere ist. Es haben sich relativ viele kluge Leute ihre Köpfe darüber zerbrochen, diese Funktion so zu designen, dass das auch wirklich garantiert so ist und dass man das nicht umkehren kann. Und es wird halt gemeinhin angenommen, dass das funktioniert. Eine weitere Eigenschaft davon ist natürlich, dass ich, wenn ich einen Eingabewert habe, ohne den SHA-256 Hash auszurechnen, nicht wirklich eine Aussage darüber treffen kann, wie der so aussehen wird. Also ich kann nicht sagen, da ist ein O an der zweiten Stelle, also wird hier an der 42. Stelle eine 7 stehen oder so. Solche Rückschlüsse lassen sich nicht ohne weiteres ziehen. Ich kann halt wirklich nur die Eingabe nehmen, durch die Hash-Funktion durchnudeln und gucken, was rauskommt. Zweites Konzept, was ganz wichtig ist. Asymmetrische Krypto, das ist so ein bisschen so ein Angstthema für manche. Asymmetrische Krypto also ist eine Familie von Verschlüsselungsverfahren. Verschlüsselung heißt ja grundsätzlich, wenn man von Daten redet, ich habe einen Schlüssel, das ist irgendwas Geheimes und ich habe Daten, die ich verschlüsseln möchte. Und ich habe halt diese Eingabedaten, verschlüssel sie mit diesem Schlüssel und kriege dann einen sogenannten Ciphertext, die verschlüsselten Daten, die halt auch wiederum sehr zufällig aussehen. Und ich kann, wenn ich nur die verschlüsselten Daten habe, weder Rückschlüsse ziehen, was der Schlüssel war, noch Rückschlüsse ziehen, was der Eingabewert war. Nun ist das Problem, wenn ich so mit Schlüsseln hantiere, wenn ich mit irgendwie einem von euch, wenn ich hier mit Dennis verschlüsselt kommunizieren möchte, dann muss ich vorher irgendwie mit Dennis Schlüssel austauschen, weil wenn Dennis meinen Schlüssel nicht kennt und ich Dennis Schlüssel nicht kenne, dann kann ich Dennis keine Nachricht schreiben, die verschlüsselt ist, die er aber lesen kann, weil ich seinen Schlüssel nicht habe. Und beide Enden zur Verschlüsselung und zur Entschlüsselung Schlüssel haben müssen. Das hat man zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg so gemacht. Da gab es Verschlüsselungsverfahren, die waren symmetrisch. Und was man halt gemacht hat, ist, man ist hingegangen und hat Bücher gedruckt. Und in diesen Büchern standen dann alle Schlüssel für den Tag oder für eine gewisse Region. Und diese Bücher wurden in einem sehr aufwendigen Prozess unter strengster Geheimhaltung verteilt an alle, die Zugang zu ihnen brauchten. Und diese Leute durften dann den Schlüssel für die entsprechende Nachricht in diesem Buch nachschlagen und mit diesem Schlüssel dann die Nachricht ver- oder entschlüsseln. Das ist ein riesen logistischer Aufwand und halt in manchen Settings gar nicht machbar. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie verschlüsselte Kommunikation für alle Menschen haben möchte, da müsste ich ja theoretisch, müsste ja jeder Mensch mit jedem anderen Menschen einen Schlüssel austauschen. Wie soll denn das gehen? Also hat man sich ich denke, 70ern, ein relativ schlaues Verfahren ausgedacht, also beziehungsweise eine Familie von Verfahren. Das erste war RSA, was da öffentlich verfügbar war, die sogenannte asymmetrische Krypto beschreiben. Was das im Endeffekt bedeutet ist, ich habe immer noch einen Schlüssel und ich habe immer noch Daten und ich kann die immer noch verschlüsseln. Oh, ich habe hier die Signatur geschrieben. Aber anyway, ihr könnt das sieht genauso aus, wenn ich das verschlüssel und entschlüssel. Wenn ihr Signatur durch Ciphertext ersetzt, habt ihr das gleiche für Krypto. Also für Verschlüsselung und noch die Schlüssel vertauscht. I'm so sorry. Okay, machen wir es mit Signaturen. Machen wir es tatsächlich mit Schlüsseln, das ist einfach zu verstehen. Mit Verschlüsselung. Also, ich habe einen Schlüssel, ich habe Daten, ich möchte die Daten verschlüsseln, sodass andere Leute die nicht lesen können. Allerdings will ich irgendwie das Problem lösen, dass ich diesen Schlüssel austausche. Und was man halt gemacht hat, ist, man hat diesen Schlüssel auf ein sehr geschicktes mathematisches Verfahren, auf das wir hier nicht näher eingehen werden, in zwei Hälften geteilt. Eine öffentliche Hälfte und eine private geheime Hälfte. Die öffentliche Hälfte kann ich jedem von euch geben und ihr könnt mit diesem öffentlichen, das ist jetzt, da müsst ihr aufpassen, weil das da der Signaturalgorithmus ist, auf den ich gleich noch eingehe, mit der öffentlichen Hälfte könnt ihr etwas verschlüsseln, aber ihr könnt etwas mit der öffentlichen Hälfte Verschlüsseltes nie wieder entschlüsseln, ohne den privaten Schlüssel zu kennen oder zu wissen, was ihr in die Verschlüsselungsfunktion getan habt. Gleichzeitig kann ich mit meinem privaten Schlüssel, mit der privaten Hälfte von dem Schlüssel, die zu der öffentlichen Hälfte gehört, die verschlüsselten Daten wieder entschlüsseln. Das bedeutet, wenn ich dem Dennis eine verschlüsselte Nachricht schicken möchte mit asymmetrischer Krypto, lasse ich mir vom Dennis seinen öffentlichen Schlüssel geben. Und das kann er auch problemlos machen, den kann er in die Zeitung drucken, den kann er mir per E-Mail schicken, vollkommen unproblematisch, weil, wenn ihr den alle kennt, ist das kein Problem. Ihr könnt mit diesem öffentlichen Schlüssel nur Daten verschlüsseln, aber nicht entschlüsseln. Und ich lasse mir von Dennis diesen Schlüssel geben, verschlüssel damit meine Daten und schicke dem Dennis dann diese verschlüsselten Daten und er kann die dann mit seinem privaten Schlüssel wieder entschlüsseln. Das Ganze kann man so ein bisschen umgekehrt auch tun. Das ist jetzt das, was ich hier euch leider auf die Slide gedruckt habe. Tut mir leid. Und zwar, ich kann mit dem privaten Schlüssel Daten signieren. Das heißt, ich habe Daten und ich berechne mit dem privaten Schlüssel aus diesen Daten in diesem Signierungsprozess einen Wert, den man Signatur nennt. Das ist im Endeffekt auch einfach nur eine Zahl. Aber eine besondere Eigenschaft von dieser Zahl ist, jemand, der meinen öffentlichen Schlüssel hat, kann mit diesem öffentlichen Schlüssel beweisbar feststellen, dass diese Signatur aus genau diesen Daten mit genau diesem privaten Schlüssel, der zu diesem öffentlichen Schlüssel gehört, erstellt wurde. Das heißt, wenn ich einen öffentlichen Schlüssel habe und eine Signatur habe und die Daten habe, die zu der diese Signatur gehört, kann ich überprüfen, ob diese Signatur mit dem privaten Schlüssel gemacht wurde, der zu meinem öffentlichen Schlüssel gehört, ohne dass ich den privaten Schlüssel kennen muss. Nun hat man sich überlegt, okay, wie kann man daraus eine Währung machen? Dazu muss man sich erstmal überlegen, okay, wie würde ich in so einem Computer eine Währung oder irgendwie so ein Finanztransaktionssystem überhaupt darstellen? So, ich habe da sowas wie Konten und ich habe auf diesen Konten sowas wie Geld, eine Zahl im Endeffekt, und ich will irgendwie in der Lage sein, dieses Geld zu verschieben, so Schlüsselfunktion von diesem ganzen System. Und ich will irgendwie feststellen, dass wenn ich Geld von einem Konto aus andere verbuche, dass nach Möglichkeit weder mehr noch weniger wird. Weniger wäre jetzt nicht so schlimm, aber zumindest mehr wäre irgendwie doof. Was man jetzt bei Bitcoin gemacht hat, ist, man hat dieses komplette System als Reihe von Transaktionen dargestellt. Das heißt, man missachtet in dem Bitcoin, also man missachtet es nicht wirklich, man ist sich dessen natürlich vollkommen bewusst, aber von der Datenstruktur her ist es erstmal gar nicht wichtig, dass es im Endeffekt eine Reihe von Konten gibt und auf jedem von diesen Konten ein Wert liegt. Das, was wichtig ist, da ist, dass es eine Reihe von Transaktionen gibt und jede dieser Transaktionen beschreibt, dass von einem Konto auf ein anderes Konto Geld verschoben wird Und im Endeffekt kann ich den Kontostand eines beliebigen Kontos herausfinden, indem ich einfach schaue, welche Transaktionen zu diesem Konto gehören und dann einfach summiere, wie viel Geld auf diesem Konto gelandet ist und wie viel Geld von diesem Konto abgezogen wurde. Und die Summe ist im Endeffekt der aktuelle Kontostand. Das System enthält natürlich noch ein paar Optimierungen, dass das Ganze auf einem modernen Rechner in einigermaßen sinnvoller Zeit und in einigermaßen sinnvollem Speicherbedarf machbar ist. Aber im Großen und Ganzen ist so das der relevante Teil. In Bitcoin sind diese Transaktionen nun mit so einer asymmetrischen Signatur versehen. Im Endeffekt hat eine Transaktion besteht aus so einem Pub Key, also dem Public Key, dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers dieser Menge Bitcoin, besteht aus einem Hash von diesem Public Key, also dem Schlüssel meines Empfängers und dem vorherigen Inhaber des Geldes und der Signatur des vorherigen Inhabers des Geldes mit dem der vorherige Inhaber des Geldes mathematisch beweisbar feststellt, dass er mir dieses Geld gegeben hat. Wenn ich nun dieses Geld weiterversenden möchte an jemanden, was ich mache ist, ich lasse mir von diesem jemanden seinen öffentlichen Schlüssel geben, ich überlege mir, wie viel Geld ich diesem jemanden geben möchte und dann konstruiere ich aus meiner Transaktion, also dem Geld, was ich bekommen habe, und seinem öffentlichen Schlüssel eine neue Transaktion, die beinhaltet die Geldmenge, die ich ihm geben möchte und meine Signatur, mit der ich quasi unterschreibe, ja, ich möchte Dennis 23 Euro geben. Und durch eine Kette von solchen Transaktionen kann man im Endeffekt halt auf die Art und Weise Geld relativ reibungsarm verschieben. Das Einzige, was ich brauche, ist, ich muss meinen eigenen öffentlichen Schlüssel haben und ich muss halt irgendwie in der Lage sein, damit Signaturen zu machen. Bitcoin selber ist ein bisschen komplexer als das. Es ist halt es hat ein sehr flexibles Transaktionsschema und ich kann da nahezu beliebig komplexe Konstrukte zusammenbauen, wie genau jetzt so eine Transaktion autorisiert wird. Im Großen und Ganzen, das, was die meisten machen, ist halt genau dieses System aus öffentlichen Schlüsseln, die Transaktionen signieren. Die reale Komplikation davon ist natürlich, dass die meisten Bitcoin-Transaktionen mehr als einen Eingangswert haben und mehr als einen Ausgangswert haben. Das heißt, die meisten Bitcoin-Transaktionen sind nicht einfach nur, nimm von Konto A so viel Geld und tu es auf Konto B, sondern sind der Form, nimm von den Konten A, B und C Geld und tue es auf die Konten D, E und F. Das heißt, sie haben mehrere Eingänge und mehrere Ausgänge und das, was halt nachher sichergestellt wird von allen Teilnehmern ist, dass diese Eingänge und die Ausgänge in der Summe Null ergeben. Das heißt, ich kann keine Transaktion machen, die mehr Geld, aus der mehr Geld entsteht, als in sie hineinfließt. Jetzt habe ich diese Transaktion, das ist schon mal ganz nützlich. Nur durch diese Transaktion kann ich schon ein ziemlich komplexes Netzwerk beschreiben und ich könnte auf meinem Computer ein System von solchen Transaktionen simulieren und wenn ihr mir alle vertraut, dass ich nur euer Bestes möchte, würde ich damit darstellen können, also solche finanziellen Transaktionen zwischen euch allen darstellen können. Das Problem dabei ist natürlich, ihr müsst mir vertrauen, dass ich nur euer Bestes möchte. Und das werden vielleicht einige von euch machen, die meisten wahrscheinlich nicht. Ist auch gar nicht so verkehrt, dass ihr es nicht macht. Das heißt, man musste sich irgendwas ausdenken, wie man sicherstellen kann, dass so eine Transaktion nach Möglichkeit genau einmal erfolgen können und danach weder verändert noch gelöscht noch irgendwie anders angefasst werden können. Das heißt, dass die einmal veröffentlicht sind und danach für alle Zeiten fix sind und weder der Urheber der Transaktion noch der Empfänger an dieser Transaktion noch etwas verändern kann. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann halt das Geld weiter überweisen, indem ich eine weitere Transaktion anfüge an diesen Graphen. Ich kann aber niemals eine Transaktion rückgängig machen. Das braucht man halt deswegen, weil ansonsten könnte ich natürlich sagen, ja Dennis, du kriegst 23 Euro von mir und dann zwei Minuten später sagen, doch nicht. Und dann habe ich mein Geld wieder und Dennis hat mir aber in der Zwischenzeit seine Pizza verkauft und dann habe ich eine Pizza und mein Geld und Dennis hat weder Pizza noch Geld und das wäre doof. Das heißt, was man sich im Endeffekt ausgedacht hat, ist ein System, was gerne als die Blockchain bezeichnet wird. Die Blockchain ist, wie der Name sagt, eine Kette von Blöcken. So ein Block ist im Endeffekt kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Datei. Es ist so eine Datenstruktur und diese Datenstruktur enthält halt als wichtigstes Element ganz viele Transaktionen. In der Realität passiert das so, dass Bitcoin ein weltweites Netzwerk von Computern ist, die alle miteinander reden. Und wenn ich eine Transaktion machen möchte, konstruiere ich diese Transaktionsdatenstruktur, packe meine Signatur drunter und sende diese Transaktion dann an andere Teilnehmer in diesem Netzwerk. Und diese Transaktion wird von denen dann validiert, dass die Summen stimmen, dass die Signatur stimmt. Und wenn das alles klar geht, wird diese Transaktion in diesem Netzwerk weiterverbreitet. Nun gibt es in diesem Netzwerk einige Knoten, also eigentlich fast alle Knoten, beziehungsweise im ursprünglichen Bitcoin-Netzwerk fast alle Knoten, inzwischen sind es weniger geworden, die sogenanntes Mining betreiben. Was das bedeutet ist, wenn ein Knoten, der mint, Transaktionen empfängt, sammelt er die und verpackt die zu solchen Blöcken. Und was jetzt passiert ist, dass im Endeffekt das Bitcoin-Netzwerk als Ganzes, dafür ist es wünschenswert, dass Transaktionen für eine Zeit lang, sagen wir 10 Minuten, zu Blöcken gesammelt werden und dann alle 10 Minuten ein neuer Block abgeschlossen wird, sodass das nicht rückgängig gemacht werden kann und der nächste Block angefangen wird. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich ein weltweites Netzwerk von Computern habe und ich will eigentlich niemanden von denen so richtig vertrauen, weil das sind alles komische Typen und irgendwie kenne ich die nicht und man weiß gar nicht so recht, was die überhaupt wollen. Das ist ein bisschen schwierig, da jetzt festzustellen, wer von denen diesen Block signieren soll. Das heißt, was ich im Endeffekt bei Bitcoin mache, ist, ich habe ein kryptografisches Puzzle, kann man sagen, eine Art Knobelspiel. Proof of Work auch genannt oder Beweis von Arbeit. Was das im Endeffekt bedeutet ist, ich führe eine kryptografische Operation aus, bei der ich, bevor ich sie ausführe, nicht weiß, was herauskommt. Und dann muss ich eine gewisse Rechenzeit aufwenden, um diese Operation auszuführen. Und danach sehe ich an der Ausgabe, ob ich den Preis gewonnen habe, also die Transaktion oder den Block abschließen darf oder nicht. In Bitcoin konkret sieht das so aus, dass dieser Block aus den Transaktionen und einem Header, also einer Art Kopfdatenstruktur besteht. In der Kopfdatenstruktur gibt es einen Zeitstempel und Zähler. Und was ich im Endeffekt mache, ist, ich inkrementiere diesen Zähler immer wieder. Also ich zähle diesen Zähler um 1 hoch, verändere dabei im Endeffekt diesen Block nur sehr wenig, weil dieser Zähler sind 32 Bit und der Block ist sehr, sehr groß, hunderte Kilobyte oder Megabyte. Aber jedes Mal, wenn ich den Zähler verändere, führe ich, vereinfacht gesprochen, eine Hash-Funktion auf diesen Block-Header aus. Und ich darf nun, dieser Block ist nun valide, wenn der Ausgangswert von dieser Hash-Funktion am Ende eine festgesetzte Anzahl von, also die verändert sich über die Zeit ein bisschen, aber die ist im Endeffekt, kann man die als statisch betrachten, eine feste Anzahl von Nullen hat. Das bedeutet, was ich mache, ist, ich nehme alle Transaktionen, die ich momentan kenne, packe die zu einem Block zusammen, konstruiere mir einen Block-Header, setze den Zähler auf 0, mache einen Hash und gucke, ob der Ausgangswert der Hash-Funktion, der, wie ihr vielleicht noch wisst, einigermaßen zufällig ist und schaue, ob am Ende dieser Zufallszahl eine gewisse Anzahl Nullen ist. Und diese Anzahl Nullen ist halt fix für das gesamte Netzwerk. Und das mache ich da, und keine Ahnung, ich werde halt meistens feststellen, okay, nee, das ist irgendwie nicht die erforderliche Anzahl Nullen. Das heißt, was ich mache ist, ich probiere es dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Im Endeffekt ziehe ich so lange Zufallszahlen auf eine sehr rechenintensive Art und Weise, bis ich eine Zufallszahl gezogen habe, die auf x Nullen endet. Und wenn ich diese Zufallszahl gezogen habe, die auf x Nullen endet, dann tue ich die mit in diese diese Blockdatenstruktur rein und verkünde allen Leuten, die ich kenne, also allen Knoten, mit denen ich verbunden bin, dass ich einen neuen Block gefunden habe und sende den Leuten diesen Block und der Block wird so durch das Netzwerk verteilt. Und wenn jetzt halt irgendwie ein Knoten von mehreren Seiten verschiedene Blöcke sieht, ist im Endeffekt der Block der valide, der an der längsten Kette hängt, sodass halt immer die längste Kette gewinnt. Das heißt, es kann kurzfristig passieren, dass zwei Leute gleichzeitig einen neuen Block finden und den in die Welt verbreiten und dann gibt es kurzzeitig zwei gleich lange Ketten, aber auf einen der beiden gleich langen Ketten wird dann zuerst der nächste Block gefunden werden und wenn der sich dann in diesem Netzwerk verbreitet, ist dann diese Kette die Gewinnerkette und alle Knoten werden auf diese Kette wechseln. Das heißt, im Endeffekt habe ich halt dadurch garantiert, dass es global immer nur eine längste Blockchain gibt, jenseits der vordersten paar Blöcke, die halt dann sich noch so ein bisschen verändern können. Und dass durch diese von Block zu Block weitergereichte Hash-Konstruktion ich niemals einen vorhergehenden Block irgendwie verändern kann, in dem ja alle Transaktionen drinstehen, ohne dass ich die gesamte Blockchain dahinter nochmal komplett neu berechnen müsste, was halt astronomisch aufwendig ist. Ja, So, das, die eine Sache, die man dazu noch bedenken muss, ist natürlich, man fragt sich jetzt, okay, warum würde ich überhaupt an diesem System teilnehmen? Warum würde ich meinen wollen? So, lass mich doch einfach am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen, meine Transaktionen broadcasten, so, was habe ich davon? Es gibt halt in diesem, im Bitcoin-System einen Anreiz, an diesem Mining teilzunehmen. Dieser Anreiz ist, dass ich als der, der den Block erstellt, das Privileg habe, die erste Transaktion in diesem Block nach bestimmten Regeln selber zu machen. Und diese erste Transaktion beinhaltet halt einen aus dem Nichts geschaffenen, eine aus dem Nichts geschaffene Belohnung. Ich weiß gar nicht, wie viel das aktuell ist. Am Anfang waren das 50 Bitcoin, aktuell ist das ein bisschen weniger, aber schon eine ganz ordentliche Summe. 12,5 Bitcoin. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Block mine, dann darf ich als erste Transaktion in diesem Block mir selber 12,5 Bitcoin geben. Und 12,5 Bitcoin sind halt schon Geld wert. Das heißt, es gibt für mich tatsächlich einen geldwerten Anreiz, an diesem Mining teilzunehmen und Blöcke zu minen und die dann auch in diesem Netzwerk weiter zu verbreiten und somit an diesem Netzwerk konstruktiv teilzunehmen. Das Geniale an dem System ist halt, dass es dadurch sehr schwierig wird für irgendjemanden, der Bitcoin etwas Böses möchte oder der irgendjemanden, irgendeinen Teilnehmer betrügen möchte, mit diesem Netzwerk zu interferieren, weil im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Block finde, sehr, sehr gering ist und für das Finden eines Blocks relevant, also für meine Wahrscheinlichkeit, einen Block zu finden, relevant ist, wie viele Knoten an dem Netzwerk teilnehmen, weil ich muss den Block schneller finden als alle anderen. Das bedeutet, wenn ich ein Bitcoin-Netzwerk wie heute habe, in dem eine sehr, sehr, eine unglaublich große Rechenleistung steckt, müsste ich mir halt tatsächlich, um dieses Netzwerk zuverlässig schlagen zu können, also schneller als das restliche Netzwerk, Blöcke zu generieren zu können, müsste ich eine vergleichbar unglaublich große Rechenleistung irgendwo stehen haben. Und das haben die meisten Leute halt nicht. Und weil das sehr, sehr teuer ist, sich ganz viele Computer hinzustellen, die nichts machen, als Bitcoin zu rechnen, nimmt man an, dass das so einigermaßen funktioniert. Und also ja, 2 Exahash sind das gerade. Das heißt, pro Sekunde werden 2, also man muss sagen, im Bitcoin-Kontext wird mit diesem Hash pro Sekunde normalerweise ausgedrückt, dass damit diese so eine doppelte Hash-Konstruktion ausgeführt wird. Das bedeutet, pro Sekunde werden im Bitcoin-Netzwerk gerade 2, warte mal, Exa, Terra, Peta, Exa, 2 hoch. Boah, Leute, ihr fordert mich. 12, 15, 18, 2 hoch, 10 hoch 18 Hash-Werte ausprobiert und 10 hoch 18 Blocksignaturen ausprobiert. Pro Sekunde. Und alle 10 Minuten findet einer was. Also ihr könnt euch denken, wie gering die Chance ist, dass ich da was finde. So, pro Sekunde werden 2 hoch 18 durchprobiert und ich brauche 10 Minuten, was 600 Sekunden sind, um was zu finden. Das heißt, 1 durch 2 hoch etwa 20. 10 hoch etwa 20. Ganz schön wenig. Wo war ich stehen geblieben? Blockchain. Hashes, ich signiere Blöcke, Blöcke werden gebroadcastet und ich habe auf die Art und Weise sichergestellt, dass niemand, der jetzt nicht eine enorme Rechenleistung hat, mit diesem System interferieren kann. Eine Komplikation ergibt sich natürlich in der Praxis, wozu das geführt hat, ist, am Anfang war alles ideal, die Teilnehmer von Bitcoin haben auf ihren Computern, auf ihren CPUs Hashes berechnet und haben diese Blöcke gebroadcastet. Und irgendwann kam ein findiger Hacker auf die Idee und hat sich gedacht, ich habe doch eine Grafikkarte. Warum rechne ich auf meiner CPU? Und hat angefangen, Hashes auf Grafikkarten zu berechnen. Und stellte sich raus, Grafikkarten sind schneller als CPUs. Die können somit dieser Art von sehr einfachen, aber wiederholten Berechnungen können Grafikkarten gut umgehen. Und das ist halt dann dazu gekommen, dass der mit seinen die Leute, die mit Grafikkarten gerechnet haben, die Leute, die mit CPUs gerechnet haben, so weit in den Schatten gestellt haben, dass es sich gar nicht mehr gelohnt hat, mit CPUs zu rechnen. Das heißt, dann haben alle mit Grafikkarten gerechnet. Dann gab es noch eine Zeit, wo ich denke, dann kamen FPGAs, wo Leute angefangen haben, statt Grafikkarten ein noch spezielleres Stück Hardware zu benutzen, sogenannte FPGAs. Das ist ein ziemlich abgefahrener, programmierbarer Logikchip. Im Endeffekt ist ein FPGA etwas, was man benutzt, wenn man sehr schnell Daten verarbeiten möchte, aber jetzt noch nicht unbedingt das Geld hat, um sich einen eigenen Mikrochip speziell dafür produzieren zu lassen. Das heißt, die Leute haben angefangen, mit FPGAs zu rechnen und FPGAs waren noch schneller als Grafikkarten und nicht, waren sie? Waren sie nicht?
Die waren eigentlich sogar langsamer, okay. Deutlich weniger Stromverbrauch.
Punkt. Okay, das heißt, Leute haben mit diesen FPGAs gerechnet und die wurden dann eigentlich auch relativ schnell abgelöst durch Halbleiter-Mikrochips, die speziell dafür designt wurden, nichts anderes tun, als diese total spezifische Krypto-Operation auszurechnen, die zur Signatur von Bitcoin-Blocks benutzt wird. Das heißt, es haben da mehrere Firmen angefangen, Chips zu machen, die können halt nichts außer dieser speziellen Double-SHA-265-Konstruktion zu berechnen. Das dafür aber unvorstellbar schnell und mit einer sehr, sehr hohen Energieeffizienz. Weil im Endeffekt, wenn ich das im großen Maßstab betreibe, ist für mich vor allem wichtig, wie viel Geld ich hineinstecke, also wie viel die Hardware kostet und vor allem wie viel Strom die braucht, weil Strom über lange Zeit sehr teuer ist, versus wie viel diese Hardware pro Sekunde rechnen kann. Ja, und das hat dann halt natürlich dazu geführt, dass die Leute, die diese Chips herstellen, sich das so ein bisschen monopolisiert haben. Was dann dazu geführt hat, dass es so eine gewisse Kristallisation im Netzwerk gab. Während ganz früher halt jeder mit seiner CPU mitrechnen konnte, ist es inzwischen so weit, dass es eine relativ hohe Investition braucht, um überhaupt sinnvoll teilnehmen zu können. Und dass halt ein Großteil der Rechenleistung in diesem Netzwerk auf einige wenige Konglomerate konzentriert ist. Das sind nicht alles Systeme, die komplett dem gleichen Eigentümer gehören, aber zumindest Verbünde von Systemen. Damit kommt natürlich so ein bisschen das Bedenken, wenn ich jetzt einen Verbund habe, der halt irgendwie mehr als die Hälfte der Rechenleistung im gesamten Netzwerk besitzt, habe ich ein Problem, weil diese gesamte Sicherheit von diesem System geht ja davon aus, dass es niemanden gibt, der schneller als alle anderen in dem Netzwerk neue Blöcke generieren kann, und damit im Endeffekt Transaktionen rückgängig machen kann, indem er eine neue, längere, abspaltende Transaktionskette generiert. Und wenn jetzt irgendjemand im Netzwerk so viel Rechenleistung selber kontrolliert, dass er das tun kann, dann trifft diese Annahme nicht mehr so ganz zu. Das heißt, im Endeffekt hat man hier halt so ein bisschen so eine erstmal gut klingende Lösung, die natürlich dann auf das praktische Problem des Kapitalismus trifft, dass es natürlich einen Anreiz für, also dass Leute bei einem finanziellen Anreiz natürlich keine Grenzen kennen, was sie versuchen, um diesen Anreiz bestmöglich auszunutzen. Was halt hier dazu geführt hat, dass Leute unglaubliche Mengen an Rechenleistung, die unglaubliche Mengen Energie fressen, da reinstecken, neue Blöcke zu berechnen und sich damit halt so diese gewisse Machtkonzentration wieder ergeben hat, obwohl das System an sich als vollkommen verteiltes System gedacht war. Nun, was ist das Problem daran? Das Problem daran ist so ein bisschen, dass Ende der Präsentation, dass ich durch diesen finanziellen Anreiz, mehr Rechenleistung in das Netzwerk hineinzustecken, so ein gewisses positives Feedback habe. Ich stecke mehr Rechenleistung in das Netzwerk hinein und ich habe natürlich dann selber, dadurch, dass ich dann Bitcoin erhalte, einen Anreiz, diese Bitcoin zu verwenden. Und im Endeffekt habe ich proportional zu dem Wert von Bitcoin einen steigenden Anreiz, mehr Rechenleistung, das heißt mehr Hardware und mehr Energie, in die Berechnung von diesen Blocksignaturen hineinzustecken. Also halt in das Mining von Bitcoin hineinzustecken. Und die einzige Grenze für diesen Anreiz ist halt, dass ich natürlich maximal so viel Geld in das Minen eines Blocks stecken kann, als ein Betreiber einer solchen sogenannten Mining-Farm, wie ich aus dem Minen des Blocks herausbekomme. Das heißt, das Bitcoin-Netzwerk wirft im Moment es ist so designt, dass es etwa alle 10 Minuten ein Block entsteht. Und wenn dieser Block 12,5 Bitcoin wert ist, für mich als Miner, dann dazu kommt in dem Fall noch technisches Detail, Transaktionsgebühren der anderen Teilnehmer, die nicht insignifikant sind. Aber im Endeffekt kann ich halt maximal so viel Geld wirtschaftlich in meine Mining-Farm hineinstecken, wie ich aus diesem Block rausbekomme. Und 12,5 Bitcoin alle 10 Minuten plus Transaktionsgebühren ist ein ziemlicher Haufen Geld. Das heißt, was passiert ist, dass Leute einen ziemlichen Haufen Geld in Strom und Equipment gesteckt haben, um halt genau dieses Mining zu machen. Jetzt ist das Schöne am Bitcoin-System, dass das dadurch, dass es ein super verteiltes System ist, so jeder daran teilnehmen kann, wir auch relativ viel über dieses System rausfinden können, ohne NDAs zu unterschreiben oder irgendwo einzubrechen oder irgendwas zu hacken. Wir können halt einfach das System beobachten und schauen, was es so tut. Und das, was ich euch jetzt zeigen werde, ist, wie ich in einer einfachen Rechnung genau das getan habe, um mal so ein paar Schlüsselcharakteristika auszurechnen, was den Energieverbrauch des Systems angeht. Weil wie gesagt, der kritische Faktor ist im Endeffekt für die Miner, wie viel ihre Hardware kostet und wie viel Strom die und Betriebskosten die verursacht. Wenn man dieses Netzwerk als großes System betrachtet, ist es ein Zusammenschluss von Computern und spezieller Mining-Hardware, der im Endeffekt Energie in ein kryptografisches Puzzle steckt, dessen einziger Zweck ist, diese Signaturen zu erstellen. Das heißt, im Endeffekt, dieses Netzwerk stellt einen Dienst zur Verfügung, nämlich es kann diese Art von, es ermöglicht mir, diese unwiderruflichen Transaktionen zu machen. Und es kostet einen, neben einer gewissen Menge an Hardware und irgendwie Manpower für die Leute, die das betreiben, vor allem eine sehr große Menge Energie. Ich werfe euch jetzt mal kurz was auf den Bildschirm. Shit. Ganz kurz einen Moment. Lacht mich jetzt bestimmt alle aus, wenn der Link nicht geht. Kann man das? Nee, das kann man nicht lesen. Ja, doch, kann man einigermaßen lesen.
Doch, doch, das geht.
Okay. Für die, die es im Stream zuschauen, ihr könnt das wahrscheinlich nicht ordentlich lesen auf dem abgefilmten Beamer. Von daher holt euch einfach die, naja, es ist jetzt nicht die allerletzte Version, aber es ist zumindest eine hinreichend neue Version, dass ihr dem einigermaßen folgen könnt. Ihr findet diese gesamte Berechnung in Form von einem iPython-Notebook, könnt ihr euch direkt auf GitHub anschauen, dort. Das ist github.com/mein-nick-jasek/bitcoin_resource_calculation. Ja, falls ihr da irgendwelche Fehler drin findet, ich bitte euch darum, mir sowas zu sagen, weil ich meine, ich bin ja daran auch interessiert, dass das stimmt, was ich mir da ausgerechnet habe. Ja, dann muss ich hier kurz das Präsentationssetup umstellen. Interessant, jetzt wird es 4:3. Mal schauen, was da rauskommt. Toll ist das nicht. Schauen wir mal. Kann man das? Ja, wobei doch, das kann man lesen. Verzeiht mir die schwarzen Balken an Seiten. Okay. Sorry. Okay, also was ich im Endeffekt wissen möchte, ist, wie viel Strom verbraucht zunächst einmal dieses gesamte Bitcoin-Netzwerk. Jetzt ist das halt ein bisschen schwierig rauszufinden, weil was ich sehe, ist, wie viele Transaktionen gemacht werden, wie viele Blöcke entstehen. Ich weiß erstmal nicht, wie viel Strom für die Signierung dieser Blöcke verwendet wurde. Allerdings, was es gibt, ist, es gibt Zahlen darüber, wie die derzeitige gesamte Hashrate, also dieses Netzwerks ist. Das heißt, wie viele von diesen kryptografischen Knobelspielen pro Sekunde ausprobiert werden. Die kann ich mir holen durch, das habe ich jetzt hier gar nicht ausgedruckt, aber im Endeffekt, indem ich in dem Fall einfach nur so einen API-Dienst frage, der das für mich ausrechnet. Das ist im Moment sowas in der Größenordnung von 2 Exa Hash pro Sekunde. Das bedeutet, naja, das ist im Grunde erstmal relativ irrelevant, was die absolute Größenordnung ist. Es ist halt verdammt viel. Ich hole mir jetzt hier diese Hash-Rate, mache da eine Einheitenkonvertierung in Hash pro Sekunde, weil sich damit besser rechnen lässt, SI-Einheiten und so. Und naja, was mache ich dann damit? Ich will jetzt wissen, wie viel Strom wurde da reingesteckt, diese 2 Exa-kryptografischen Puzzle pro Sekunde zu berechnen. Also gehe ich hin und ich suche mir mal Daten, also Daten, die ich finden kann, was ist derzeit das effizienteste Bitcoin, die effizienteste Bitcoin-Mining-Hardware, die ich kaufen kann? Also für so Hardware wird normalerweise veröffentlicht, wie schnell die ist, also wie viele Hashes pro Sekunde die schafft, und es wird veröffentlicht, wie viel Strom die braucht. Also gehe ich hin und nehme mir halt mal die effizienteste Bitcoin-Mining-Hardware, die ich finden konnte. Das ist in dem Fall ein Antminer S9 und im Endeffekt, was ich mache, ist, ich berechne mir den Stromverbrauch dieser Mining-Hardware pro Bitcoin-Hash-Puzzle, multipliziere das mit der Anzahl an Puzzlen, die im Netzwerk pro Sekunde ausgeführt werden. Und sofern in dem Netzwerk kein großer Anteil der Teilnehmer wesentlich effizienter ist als das, was ich hier gefunden habe, oder wesentlich ineffizienter ist, haut das einigermaßen hin. da ich hier die effizienteste Hardware, die es derzeit auf dem freien Markt gibt, genommen habe, kann man oder nehme ich an, dass die meisten Knoten wahrscheinlich ein bisschen ineffizienter sein werden. Das heißt, im Endeffekt ist das hier eine optimistische Rechnung. Vermutlich wird das Netzwerk mehr Strom brauchen, nicht nur, weil die meisten Knoten ineffizientere Hardware verwenden, sondern auch, weil natürlich der Stromverbrauch von dem eigentlichen Mining-Hardware noch nicht ganz aussagekräftig ist. Da gehört ja noch der Stromverbrauch von vor allem der Kühlung von dieser Hardware dazu, weil ich kann die ja nicht einfach ins Freie stellen, so das Regen drauf. Also ja, gut, kann man wahrscheinlich schon machen. Okay, ja, anyway. Dann habe ich immer noch Wandlerverluste in den Netzteilen von dieser Hardware. Ich habe Verluste für die Übertragung von dem Strom. Ich hab halt im Endeffekt an verschiedenen Stellen in diesem Prozess dann weitere Verluste, sodass im Endeffekt halt der pure Stromverbrauch von der Mining-Hardware garantiert so die unterste Grenze ist, wo ich ansetzen kann. Das ist jetzt hier ein bisschen blöd umgebrochen, aber das Ergebnis dieser Berechnung ist, dass dieses Netzwerk im Moment 177 Megawatt braucht. Ich habe das Notebook eben nochmal durchlaufen lassen, das heißt, die Zahlen sind so von vor 10 Minuten etwa. Also ich würde da jetzt nicht auf die zweite Nachkommastelle vertrauen, einfach deswegen, weil das so sehr grobe Zahlen sind und ein lower bound ist. Aber das heißt, ich habe ein Netzwerk, was so in der Größenordnung von 1 bis 200 Millionen Watt Stromverbrauch. Das ist natürlich nicht an einem Ort, das ist über die gesamte Welt verteilt, aber über die gesamte Welt verteilt werden in diesem Moment 200 Megawatt in das Lösen eines konstruierten kryptografischen Knobelspiels gesteckt, mit dem einzigen Zweck, dieses Transaktionssystem am Laufen zu halten. Naja, was sagt mir das? So als erstes gehe ich jetzt mal hin und ich hole mir mal einen Teil von diesen Blockinformationen. Ich hole mir nicht die komplette Blockchain, weil das ist sehr viel, das sind etliche zig Gigabyte. Aber ich hole mir so einige relevante Daten für alle Blöcke der letzten, ich glaube, die letzten 1000 Blöcke. Das sind so in etwa 60 Tage, also etwa 2 Monate. Und ich hole mir diese Daten, ich lege die auf der Platte erstmal ab, damit ich die nicht jedes Mal neu runterladen muss. Und ich rechne mir mal aus, wie viele Transaktionen in diesem Netzwerk im Schnitt über die letzten 1000 Blöcke, also etwa die letzten 2 Monate, im Schnitt pro Sekunde gemacht werden. Das ist ein einheitenloser Wert. Das hier ist der tatsächliche Wert. Da ist nicht irgendwie eine Zehnerpotenz rausgerechnet. Das gesamte Bitcoin-Netzwerk macht pro Sekunde knapp 3 Transaktionen im Schnitt. Das kann man auch ganz gut sehen, wenn er auf ein paar von diesen Hype-Webseiten geht, so blockchain.info zum Beispiel macht das, wenn er da drauf geht, seht ihr links so ein bisschen so ein total hektisches Fenster, wo halt in Echtzeit die Bitcoin-Transaktionen durchploppen. Dass man da überhaupt zuschauen kann, sagt schon mal, dass das nicht so viele sind. Also 3 Transaktionen pro Sekunde weltweit für das gesamte Netzwerk ist halt wirklich nicht so viel. Ich habe mal versucht herauszufinden, was so ein normaler Payment-Anbieter, so eine Kreditkartenfirma, so Visa pro Sekunde verarbeitet. Ist ein bisschen schwerer Daten zu finden, aber die meinten sowas wie 10.000 Transaktionen pro Sekunde. Das ist eine andere Größenordnung. Nun kann man natürlich sagen, ja, ist halt noch nicht so groß das Netzwerk, das wird bestimmt mehr werden. Das Ding ist, diese Transaktionsrate, die kann nicht beliebig steigen. Die hat hauptsächlich 2 Grenzen. Das eine ist, dass halt Blöcke ab einer gewissen Größe unhandlich werden. Und das andere ist, dass diese Transaktion natürlich bedeutet, wenn ich am Bitcoin-Netzwerk teilnehme, empfängt jeder Knoten, der daran teilnimmt, pro Sekunde diese knapp 3 Transaktionen. Das heißt, jeder Knoten muss eine Internetanbindung haben, die mindestens schnell genug ist, um 3 Transaktionen pro Sekunde da durchzukriegen, plus ein bisschen Sicherheitsabstand für wenn mal gerade mehr anfallen. Dann gibt es noch ein paar technische Limitierungen, aber das ist halt wirklich protokollinterner und die sind im Endeffekt behebbar. Das bedeutet, ich kann das sicherlich noch ein bisschen skalieren, aber irgendwann werde ich halt auf das Problem treffen, dass ich schlicht sehr, sehr gute Internetleitungen zwischen diesen Knoten brauche und dass das dann halt zum einen sehr umständlich wird und zum anderen kann da auch nicht mehr jeder teilnehmen. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass wenn ich jetzt machen wir erstmal weiter. Ich habe diese durchschnittliche Transaktionszahl pro Sekunde und ich habe einen Stromverbrauch. Ich kann mir ausrechnen, wie viel Strom dieses Netzwerk pro Transaktion braucht. Wenn ich jetzt eine Transaktion pro Sekunde habe und einen Stromverbrauch habe, der Leistung ist und das im Endeffekt miteinander multipliziere, durcheinander dividiere, kriege ich eine Energieeinheit. Das kann ich in Megajoule ausdrücken. Also Joule ist eine Energieeinheit, findet da irgendwie auf Cornflakes-Packungen oder so. oder in Kilowattstunden, was den meisten von uns ein bisschen geläufiger sein wird. Wenn ich diese Zahl ausrechne, komme ich auf einen gesamten Stromverbrauch des gesamten Bitcoin-Netzwerks pro Transaktion von knapp 20 Kilowattstunden. Das heißt, also keine Ahnung, würde zum Beispiel das gesamte Bitcoin-Netzwerk in Deutschland stehen, kann man das irgendwie mal etwa ein Viertel nehmen. Das heißt, sind das etwa 5 Euro pro Transaktion, die an Strom in eine Bitcoin-Transaktion gesteckt werden. Ja, was kann ich damit anfangen? Die Rechnung macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber nur so, dass ihr mal ungefähr ein Größenverständnis davon habt. Ich meine, Menschen sind im Endeffekt auch ein System, was irgendwie Energie durch Nahrung aufnimmt und dann in so Bewegungen und hohle Worte und andere Dinge umwandelt. Das ist die gleiche Energiemenge, die ein erwachsener männlicher Mensch in knapp 6 Tagen verbraucht. Das kann man natürlich nicht umrechnen, nicht zu streng nehmen, weil natürlich die meisten Menschen keine Kohle essen und der meiste Strom mit Kohle produziert wird und die meisten Kraftwerke nicht auf Brot laufen. Aber zum Beispiel, wo ich das einsetzen kann, ist, das habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht, es tut mir leid, aber wo ich das einsetzen kann, ist Autos. Autos laufen auch mit im Endeffekt Energie in Form von einem chemischen Kraftstoff, aber es gibt auch schon welche, die mit elektrischer Energie laufen. Und ich kann mir natürlich ausrechnen, wie weit ich ein Elektroauto mit knapp 20 Kilowattstunden fahren kann. So einfach, um ein Gefühl für so eine Energieeinheit zu kriegen. Was kann ich sonst so machen? Ich möchte im Endeffekt wissen, wie viel Ressourcen nun in die Erzeugung dieser Energie reinwandern. Also ich weiß, wie viel Strom das Netzwerk verbraucht, aber Strom, ich weiß ja jetzt erstmal nicht, woher dieser Strom kommt. So, wie viel davon kommt aus Wasserkraft, wie viel davon kommt aus Kohlekraft? Jetzt kann ich nicht einfach hingehen und das einfach mit irgendwie Anteil der Wasserkraft irgendwie am Weltstromverbrauch oder so multiplizieren, weil natürlich ist die Verteilung von diesem Bitcoin-Mining-Farm nicht gleichmäßig. Das ist jetzt so die eine Achillesferse von dieser gesamten Berechnung ist, dass ich hier auch keine genauen Daten dazu habe, wie die Verteilung der Mining-Rechenleistung weltweit aussieht. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe als Proxy für diese, also als ja quasi Statthalter für diesen Wert, die Verteilung der Bitcoin-Knoten verwendet. Das heißt, ich habe die Annahme getroffen, dass in Ländern, in denen sehr viel Bitcoin verwendet wird, auch sehr viel Bitcoin gemeint wird. In der Praxis wird das vermutlich nicht stimmen, weil Länder, in denen sehr viel Bitcoin verwendet wird, also ich habe hier unten aufgeführt, welche Länder das sind, mit halt Ländercode und dann prozentualen Anteil am Anteil am Gesamtnetzteil, das heißt, das hier sind 27% des Netz, der Knoten stehen irgendwo oder haben eine amerikanische IP-Adresse. Das wird vermutlich ein bisschen geskewt sein, weil man sieht hier, es sind hauptsächlich so westliche Länder, in denen sehr viele Knoten stehen. Das sind auch tendenziell Länder, in denen Strom zu einem größeren Teil aus erneuerbaren Energien kommt. Das heißt, im Endeffekt werden meine Werte so ein bisschen Richtung erneuerbare Energien geskewt sein. Die weniger häufigen Länder, zum Beispiel, sagen wir mal, China, wo nur sehr wenige Bitcoin-Knoten stehen, erzeugen viel, viel mehr Strom aus Kohlekraft. Und es gibt gemunkelt, dass es in China wohl sehr viele Bitcoin-Mining-Farmen geben oder sehr große Bitcoin-Mining-Farmen geben soll. Das heißt, im Endeffekt, take it with a grain of salt, nimmt die Werte jetzt nicht zu genau. Vermutlich werden die echten Werte so ein bisschen mehr zu Kohlekraft, ein bisschen weniger zu Wasserkraft und Kernkraft lehnen. Aber größenordnungsmäßig wird es auf jeden Fall hinhauen, weil größenordnungsmäßig sind die meisten Länder der Erde so einigermaßen sich einig, wie viel erneuerbare Energien, wie viel Kohlekraft und so weiter sie verwenden. So China verwendet vielleicht 70%, Amerika verwendet vielleicht 10%, aber jetzt 10 oder 70% ist kein Unterschied von der Größenordnung. Also habe ich jetzt diese Länderverteilung. Dann gehe ich hier hin, hole mir irgendwie mal eine Liste aller Ländercodes, weil ich halt dummerweise die Ländernamen brauche. Ich gehe hier hin, hole mir von worldbank.org eine Liste, die angibt, was die Elektrizitätsquellen nach Land sind. Die Links hier unten sind im Übrigen in Zweifelsfall die Quellen, die ich hier verwende. Das heißt, in dem Fall ist das Tabelle 3.7. Die haben die durchnummeriert praktischerweise. Und ich ziehe mir jetzt Tabelle 3.7 und parse hier im Endeffekt so raus, was der Name des Landes ist und was die verschiedenen Stromquellen in dem Land sind. Dann gehe ich hier hin und berechne im Endeffekt, Ich betrachte nur die ersten, ich glaube, 10 oder, nee, ja, 10 oder so. Nicht mal, die ersten 6 oder 7 von diesen Ländern. Und betrachte, also von Ländern, in denen Bitcoin-Knoten stehen, weil danach ein Anteil von Knoten kommt, bei denen ich nicht weiß, wo sie stehen und dass meine Werte im Endeffekt, oder beziehungsweise ich dafür keinen Wert ausrechnen kann. Ich betrachte also so in dieser Rechnung im Endeffekt so 3/4 des Netzwerkes und nehme an, dass das restliche Viertel des Netzwerkes einigermaßen ähnlich sein wird und sich nicht um Größenordnungen davon unterscheidet. Ja, und dann rechne ich aus, was die Energiequellen sind. Ich habe also, ja, oder 3/4 war ein bisschen optimistisch, 67% nach der Rechnung. Das heißt, nach der Rechnung extrapoliere ich auf den Gesamtenergiequellen des Netzwerks von den Energiequellen, vermutlichen Energiequellen von 67% des Netzwerkes. Und diese Energiequellen sind 34% Kohle, 21% Gas, knapp 1% Öl, knapp 10% Wasserkraft, knapp gut 10% andere erneuerbare Energien, vor allem Solar und Wind, und 23% etwa Nuklear, also Kernkraft. Okay, jetzt weiß ich also ungefähr, zu welcher Proportion der Strom, der vom Bitcoin-Netzwerk in kryptografische Knobelspiele umgewandelt wird, aus verschiedenen Energiequellen kommt. Was kann ich damit anfangen? Naja, ich kann mir mal aus verschiedenen Quellen, hier vor allem eine amerikanische Energiebehörde und dann noch ein paar lustige Einheitenkonvertierungen, weil man in Amiland etwas komisch rechnet, Werte holen, wie viel im Endeffekt Rohstoff, also halt direkten Treibstoff quasi, ich will nicht, ja doch, Brennstoff kann man eigentlich sagen, ich pro Kilowattstunde aus diesen Energiequellen benötige. Das sind in dem Fall, ich habe es jetzt hier gar nicht explizit ausgerechnet, aber es ist sowas, ein halbes Kilo Kohle und irgendwie ein bisschen sowas in der Größenordnung, weniger als 1 Liter Gas, weniger als 1 Liter Öl und ja, beziehungsweise ein bisschen mehr als 1 Liter Öl und eine sehr, sehr kleine Menge im Mikrogrammbereich an Uran, wenn ich von Kernkraft spreche. Bei Kernkraft muss man wissen, dass die dass so ein Kernkraftwerk, das eine Hauptfeature von den Dingern ist, dass sie, obwohl dieser Brennstoff selber unglaublich aufwendig in der Herstellung ist, so ein Kernkraftwerk nur sehr, sehr, sehr wenig davon braucht. Also ich kann halt aus 1 Kilogramm Uran eine unglaubliche Menge an Energie erzeugen. Das wird gemessen in, ich denke, Megawattwochen oder sowas. Megawatt-Tagen. Das heißt, ja, das ist eine sehr, sehr große Menge. Ja, jetzt kann ich mir ausrechnen, oder beziehungsweise jetzt kann ich online nachschlagen, was so die Emissionswerte von einem typischen Kraftwerk dieses jeweiligen Typs ist. Das ist jetzt auch wieder mit ein bisschen Grain of Salt zu genießen, weil es gibt da natürlich himmelweite Unterschiede zwischen einer 50 Jahre alten Anlage, die heute noch in irgendeinem Ostblockstaat betrieben wird und einer irgendwie hochentwickelten, super sauberen Ökoanlage irgendwo in Frankreich. Im Großen und Ganzen da sind jetzt Werte, die kommen ultimativ von auch irgendeiner weltweiten Organisation, die auch schon gemittelt sind. Im Großen und Ganzen wird das so auf eine Größenordnung oder 2 hinhauen. Ich habe hier halt im Endeffekt als Angaben, also ich habe die Angabe in Gramm pro Gigajoule Energie. Wie gesagt, Joule ist eine Energieeinheit, so wie Wattstunde, Kilowattstunde, Wattsekunde. Also im Endeffekt, ein Joule ist eine Wattsekunde. Das heißt, wenn ich 3600 Joule habe, habe ich eine Wattstunde und wenn ich 3,6 Millionen Joule habe, habe ich eine Kilowattstunde. Und ich habe hier Gramm des jeweiligen Schadstoffs pro Gigajoule an Energie. Die Werte sind für Kohle, Öl und Gas halt unterschiedlich, weil die respektiven Stoffe halt unterschiedliche Mengen an Emissionen produzieren. Ich habe Werte für CO2, Kohlenstoffdioxid, das worüber immer alle reden, SO2, Schwefeldioxid, was im Endeffekt halt ein weiterer Schadstoff ist, NOx, was eine Reihe von irgendwie schädlichen Verbindungen, Stickstoffverbindungen sind, und CO, Kohlenmonoxid, was halt ja ein Schadstoff ist, der halt vor allem auch einen gewissen Klimaeffekt hat und zum anderen halt auch einfach giftig ist. Jetzt, das hier ist leider ein bisschen wenig zum Mitlesen, aber ihr könnt das gerne nachher nachschauen, dass das stimmt. Ich freue mich sehr über Bugfixes. Jetzt habe ich mir hier ein paar Funktionen gebaut, mit denen ich das elegant einigermaßen ausdrucken kann und rufe die dann aus mit Werten, mit Berechnungen pro Transaktion. Was ein relevanter Wert ist, wie viele Schadstoffe produziert eine Bitcoin-Transaktion oder werden direkt für eine Bitcoin-Transaktion durch das Netzwerk produziert. Und dann kann ich mir auch Werte ausrechnen pro Stunde, indem ich halt einfach die Werte halt mit der Gesamtleistung des Netzwerks nehme. Und pro Jahr, indem ich, also es ist natürlich eine Extrapolation, die Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk ist nicht fix und es werden ständig neue Mining-Farmen gebaut und alte Hardware wird vom Netz genommen. Das heißt, es ändert sich ständig. Aber ich kann zumindest eine ungefähre Extrapolation auf ein Jahr Laufzeit machen, einfach damit man eine Größenordnung kennt. Drucken wir das mal aus. Was haben wir pro Transaktion? Kohle, also ich habe hier wieder aufgeführt die verschiedenen Rohstoffe bzw. Energiequellen versus wie viel Strom in Energieeinheit Kilowattstunde da reingesteckt wird versus wie viel Rohstoff da reingesteckt wird. Und hier unten habe ich die entsprechenden Schadstoffwerte. Das heißt, pro Transaktion, pro Bitcoin-Transaktion, pro quasi Überweisung brauche ich für das gesamte Bitcoin-Netzwerk knapp 3 Kilo Kohle. Wer hätte das angenommen? Wer hätte das gedacht? Okay. Wer hätte gedacht, dass es weniger ist? Okay, ein paar Hände. Wer hätte gedacht, dass es mehr ist? Okay. Überraschungseffekt erreicht. Weiterhin etwa 1 Liter Gas, 33 Milliliter Öl, das ist nicht so viel, 3,4 Mikrogramm Uran, die ich in den Reaktor reintue. Ein Wert, den ich hier leider nicht habe, den ich super interessant fände, aber den ich echt nicht finden konnte, ist, wenn ich in den Reaktor 3,4 Mikrogramm Uran reintue, wie viel radioaktiver Abfall kommt da raus? Weil ich meine, nicht nur kommt da ja irgendwie der radioaktive Abfall, der aus dem Uran direkt entsteht, raus, sondern ich muss dann natürlich auch noch einrechnen, dass dieses Uran ganz oder dass dieses Uran als Brennstoff ganz viele Dinge in seiner Umgebung kontaminiert. Ich habe die Castor-Behälter, ich habe irgendwelche Gehäuseteile, ich habe die Verschalung der Brennelemente und so weiter. Das heißt, ich habe im Endeffekt deutlich mehr als 3,4 Mikrogramm radioaktiven Abfall, obwohl natürlich nicht alles davon hochradioaktiver Abfall ist. Diesen Abfallwert konnte ich leider nicht finden. Wenn jemandem da was Besseres einfällt als Gesamtmenge radioaktiven Abfalls pro Welt durch Gesamtmenge Atomstrom pro Welt zu teilen, dann bitte nachher mir sagen. Emissionswerte sind 2,8 Kilogramm CO2, 17 Gramm Schwefeldioxid, etwas über 7 Gramm NOx, 2 Gramm Kohlenmonoxid und 25 Gramm Feinstaub, der hauptsächlich von der Kohle kommt. Die anderen, vor allem Gas, Stromerzeugung aus Gas erzeugt fast keine Feinstaubemissionen. Das ist pro Transaktion. Was sind das pro Stunde? Pro Stunde hatten wir halt schon ganz schön viele Transaktionen, weil 3 pro Sekunde mal 3600 Sekunden sind etwa 10.000 Transaktionen. Ja, pro Stunde habe ich da 28 Tonnen Kohle, 10 Kubikmeter Erdgas, 3 Hektoliter, also 300 Liter Öl, knapp 35 Gramm, Milligramm Uran, immer noch nicht so viel, noch ein bisschen was aus erneuerbaren Energien kommt, Schadstoffe, die ich erzeuge, sind etwa pro Stunde für Bitcoin, damit ich meine Bitcoin-Transaktionen tun kann, etwa knapp 30 Tonnen Kohlenstoffdioxid, etwa 175 Kilogramm SO2, etwa 77 Kilogramm Stickoxide und etwa 21 Kilogramm Kohlenstoffmonoxid, zuzüglich 260 Kilogramm Feinstaub. 260 Kilogramm. Nicht so gut. Pro Jahr 250 Millionen Tonnen Kohle, 94.000 Kubikmeter Erdgas, knapp 3 Millionen Liter Erdöl, 300 Gramm Uran, also 300 Gramm Uran ist nicht so viel, das Zeug ist extrem dicht und sehr, sehr schwer, das heißt im Endeffekt sieht das nicht nach viel aus, aber da kann man sich schon was drunter vorstellen. Ein Haufen erneuerbare Energien. Ich habe ja jetzt nicht mit einberechnet, was es kostet, die Kraftwerke zu bauen, die Solarzellen herzustellen. Da steckt natürlich auch mal wieder jede Menge Energie drin, aber da sind natürlich noch weitere Verluste drin, die ich jetzt hier nicht mit berücksichtigt habe. Ja, Emissionswerte, 250.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid, 1.500 Tonnen Schwefeldioxid, knapp 700 Tonnen Stickoxide, knapp 200 Tonnen Kohlenstoffmonoxid und 2.300 Tonnen Feinstaub. das ist so das Ende meiner Berechnungen. Ich meine, ihr müsst damit im Endeffekt eure eigenen Schlüsse ziehen. Ich sag mal so, von meinem Standpunkt, wenn ich mir nur die Werte pro Transaktion anschaue und überlege, wie viele Transaktionen ich mit so etwas wie Bitcoin machen muss, damit mir das irgendetwas bringt. Ich meine, wie oft hebe ich Geld ab? Wie oft gebe ich jemandem Geld? Da muss ich mir halt überlegen, kann ich das für mich rechtfertigen, ein Netzwerk im Endeffekt durch meine Teilnahme direkt in seinem finanziellen Wert zu stärken und im Endeffekt einen Anreiz zu bieten, an diesem Netzwerk teilzunehmen, der direkt dazu führt, dass Leute dass in Bitcoin Mining diese Menge an Energie gesteckt wird und diese Menge an Schadstoffen produziert wird. Ich habe so für mich den Schluss gezogen, das kann ich nicht, weil egal welchen Gewinn mir Bitcoin gegenüber bösen Zentralbanken, gemeinen Staaten und fiesen Kapitalisten, die ich in Bitcoin natürlich weiterhin habe, bietet, egal welchen Vorteil dieses Netzwerk für mich hat, ich muss die Abschätzung machen, ist dieser Vorteil das wert? Und wenn man sich jetzt die weltweiten jährlichen Emissionswerte von diesem Netzwerk anschaut, sage ich halt für mich, ganz klar nicht. Egal, wie sehr ich Zentralbanken, Staaten, was auch immer hasse, 250.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid mehr in die Atmosphäre, nur damit ich die loswerde. Ich glaube, da gibt es einfachere Wege, dass bestehende Systeme vertrauensvoll genug zu machen, dass ich die nutzen kann, beziehungsweise vielleicht sogar ein effizienteres Netzwerk als Bitcoin zu entwickeln. Zum Vergleich, vielleicht können sich einige von euch unter 2,3 Transaktionen pro Sekunde nichts vorstellen. Deswegen habe ich mal einfach nur als Spielzeug auf meinem kleinen Laptop hier, das ist so ein Lenovo X230, 3 Jahre alt, braucht 65 Watt maximal, weil so viel kann das Netzteil nur liefern, ich habe zunächst mal ausgerechnet, wie viele Transaktionen Bitcoin pro Tag macht. Das sind so 250.000 etwa. Und dann habe ich ausgerechnet, das sind jetzt statistische Werte, die für den Aufbau dieser Transaktionen wichtig sind. Das ist, wie viel Inputs und Outputs eine Transaktion im Durchschnitt hat. Und dann habe ich mal eine Simulation gemacht. Und zwar habe ich eine Simulation gemacht von total primitiv. Ich habe in meiner Python-Shell hier mal etwas runtergeschrieben, was sich so ein bisschen so verhält wie das Bitcoin-Netzwerk. Ist natürlich überhaupt nicht realistisch. Das Bitcoin-Netzwerk kann viel, viel mehr als das. Aber auf der anderen Seite, das hier sind knapp 100 Zeilen Python-Code, von daher, das ist ganz okay, dass das mehr kann. Und ich habe jetzt hier mal so die Bitcoin-Transaktionen eines Tages auf meinem Laptop simuliert. Und komme da auf den Wert, dass mein Laptop von dieser Sorte Transaktionen, also ein bis n, also mehrere Eingangswerte, mehrere Ausgangswerte sicherstellen, dass die Werte in der Summe null ergeben, dass weder Geld verschwindet, noch welches neu erschaffen wird, dass mein Laptop bei so einer Operation, die ihr im Endeffekt tatsächlich hier sehen könnt, das ist die Erstellung der Simulationswerte, die ihr hier sehen könnt, bei so einer Operation etwa 4000 Transaktionen pro Sekunde auf einer CPU schafft. Ich habe zwei drin, aber eine reicht erstmal. Dann habe ich mir aber ausgerechnet, wie viel schneller mein Laptop als das Bitcoin-Netzwerk ist. 1418-fach. Das heißt, mein Laptop schafft in der gleichen Zeit mehr als 1400 mal mehr Transaktionen als das gesamte Bitcoin-Netzwerk. Der Stromverbrauch von meinem Laptop ist 0,37 Parts per Million, also im Endeffekt 0,00037% des Bitcoin-Netzwerks. Und daraus kann ich mir eine Effizienz ausrechnen, also wie viel effizienter mein Laptop im Stromverbrauch pro Transaktion ist. Ja, das sind etwa 3 Milliardenfach. Oder sogar knapp 4 Milliardenfach, sehe ich gerade. Das heißt,
aber dann müssen wir dir wieder vertrauen.
Genau. Würdet ihr mir vertrauen, wäre es möglich, ein System zu schaffen, was 4 Milliarden mal effizienter ist als dieses System, was, wie eben erwähnt, pro Jahr in etwa 250.000 Tonnen CO2 in die Atmosphäre pustet. 4 Milliardenfach. Und das ist jetzt wirklich was ich jetzt eben runtergehackt habe. Es gibt natürlich Banken, die genau solche Systeme bereits haben, die bereits betreiben. Die sind da im Allgemeinen sehr, sehr gut verschlossenen Serverräumen mit sehr dicken Tresortüren und biometrischer Zugangskontrolle. Die geben sich schon einigermaßen Mühe, dass da nicht die falschen Leute rankommen. Und diese Systeme sind vielleicht nicht so effizient wie mein Laptop, weil die brauchen mehr als 65 Watt, aber die sind zumindest nicht so viel ineffizienter. Die arbeiten zumindest ungefähr in der gleichen Größenordnung. Die sind nicht 4 Milliardenfach weniger effizient. Das heißt, im Endeffekt tausche ich hier ein System, was diese unwünschenswerte Zentralisierung hat, für ein System, was diese unwünschenswerte Zentralisierung aufgibt, auf Kosten einer knapp 4 Milliardenfachen Senkung der Effizienz. So rein aus Sicht von irgendjemandem, der Software entwickelt. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, würde ich Software schreiben, die 4 Milliardenfach weniger effizient ist als die Software, die andere Leute schreiben, würde ich überlegen, was ich hier zur Hölle tue. So, und ob ich da einen wirklich guten Grund für habe. Und wenn ich keinen wirklich guten Grund für habe, würde ich mir vielleicht überlegen, ob ich das lieber sein lasse. Zumindest bevor ich diese Software im großen Maßstab anwende. Ja, das ist auch ungefähr der Abschluss für heute. Ihr könnt euch die Werte an der eben beschriebenen GitHub-URL, die zeige ich euch vielleicht nochmal. Zeige ich euch nochmal. Könnt ihr euch dieses Notebook runterladen, das gerne selber nachrechnen. Könnt auch gerne, gerne da Bug-Reports, also Verbesserungen mir schicken. Es geht nicht größer. Ja, okay, also ihr könnt mir gerne irgendwie Kritik und Anregungen schicken, wenn ihr da irgendwas nicht versteht oder auch wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Ich habe ein paar echt dämliche Fehler gemacht, als ich das ausgerechnet habe. Ich habe hoffentlich alle behoben, aber das ist halt ziemlich viel Rechnerei und man kann da durchaus Fehler machen und es kann durchaus sein, dass da irgendwo eine Zehnerpotenz fehlt oder zu viel ist oder dass ich eine falsche Annahme getroffen habe. Sagt mir sowas und ich repariere hier diese Berechnung. Ansonsten, ich hoffe, wenn ihr von heute was mitnehmt, dann so, also grundsätzlich hoffe ich, dass ihr mir so weit vertraut, dass ihr mir glaubt, dass diese Werte ungefähr auf die Größenordnung einigermaßen hinkommen. Und ja, wenn ich euch eins mitgeben darf, dann, falls ihr Bitcoin benutzt oder euch überlegt, Bitcoin zu benutzen, überlegt euch bitte sehr gut, ob es das wert ist. Ich finde, das ist es nicht wert. Danke.
Ja, vielen lieben Dank, Jacek. Haben wir noch Fragen aus dem Publikum? Ja, hier vorne, Dennis.
By the way, zur Info, Fragen aus dem Publikum. Wir haben hier zwei Bitcoin-Experten, die das viel, viel besser können als ich anwesend. Fragt also gerne auch Bitcoin-spezifische Fragen.
Genau, also an dieser Stelle gebe ich dann erstmal das Wort an Dennis.
Hallo, ich bin vielleicht ein bisschen, wie sagt man, parteiisch, weil, muss man ja mal sagen, weil ich habe Bitcoins und mache das schon seit 5 Jahren. Und das mit dem Stromverbrauch hatten wir hier zusammen ja auch schon mal durchgerechnet, hat mich auch ein bisschen erstaunt und stimmt auch. Und ich habe auch immer die ganze Zeit überlegt, wie das denn alles sein kann, warum das eigentlich so nicht funktioniert und wo da der Haken ist. Und ich habe die ganze Zeit während des Vortrags jetzt auch überlegt. Und eine Sache, dass wenn man das so betrachtet, wie viel Strom da für diese knappen 3 Transaktionen die Sekunde durchgehen, dann ist das auch alles richtig. Aber es sind halt eben nicht nur diese 3 Transaktionen, warum die da so viel Strom ausgeben, sondern die kriegen ja halt eben 12,5 Bitcoins pro 10 Minuten. So, und die Sache ist, hast du in deinem Vortrag über Bitcoin vergessen, der Typ, der das erfunden hat, heißt Satoshi Nakamoto und der hat sein Paper geschrieben, wo das alles erklärt wird. Und eine Sache ist halt, der kann halt eben nicht wie eine Bank irgendwie das Gold irgendwie zur Seite legen und dafür die Scheine rausgeben und das Gold als Reserve da irgendwie zu liegen haben, so wie das früher mal gemacht wurde, inzwischen ja nicht mehr, sondern er braucht ja irgendwas, wie er die Bitcoins unter die Leute kriegt, ohne dass, ja, er braucht irgendeine Art Verteilung. Und seine Idee war halt, dass man sich die halt meint mit, und mit der Lösung dieses Hashes mit den 4 Nullen, hast du ja so erklärt so ein bisschen, wie die das halt machen. Das heißt, diese heutzutage, ich würde mal behaupten, zu 90% China-Farben oder so, ne? Also mit deinen Länderverteilungen, ich glaube, es ist größtenteils jetzt in China, die, klar, die sorgen dafür, dass dieses Netzwerk, das Bitcoin-Netzwerk, die Blockchain sozusagen, dass die sicher bleibt, indem die halt diese Hashes erzeugen, weil das ist ja auch eine Sicherheit, die da entsteht. Aber die machen das ja nicht nur, um diese 3 Transaktionen pro Sekunde zu unterschreiben, sondern auch, weil sie wollen halt diese 12,5 Bitcoins haben. So, in 4 Jahren wird das wieder sich teilen auf 6,25 und so weiter. Das ist ja für, keine Ahnung, 100 Jahre ausgelegt, bis irgendwann eigentlich keine Bitcoins mehr rausfallen, sondern nur noch die Transaktionsgebühr von jetzt 3 Transaktionen, irgendwann mal da vielleicht mehr. Die ändern da gerade lauter Sachen. Aber das muss man halt mit einkalkulieren. Das hätten wir vielleicht zusammen vorher machen sollen, aber wenn man das alles mit reinberechnet und das eben nicht nur diese drei Transaktionen sind, wo der ganze Stromverbrauch drauf geht, dann sieht das alles schon ganz anders aus. Und dann muss man auch drüber nachdenken und vielleicht sollten wir irgendwann mal, warum das vielleicht doch eine coole Idee ist, den zweiten Bitcoin-Vortrag machen. Weil genau kann ich das jetzt auch in diesen 3 Minuten jetzt hier nicht auseinanderdröseln, aber da steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter als nur 3 Transaktionen pro Sekunde, die es zurzeit sind. Also es ist schon alles richtig, aber...
Ja, dazu vielleicht direkt als Anmerkung, ich möchte hier vor allem Kritik daran üben, Bitcoin weit verbreitet einzusetzen. Nicht an dem grundsätzlichen Design. Das grundsätzliche Design von Bitcoin ist ziemlich genial. Und es ist auch so einigermaßen akademischer Konsens, ich habe da vor einer Weile mal ziemlich viel recherchiert, dass ein derartiges verteiltes System, in dem ich keine zentrale Autorität habe, also so ein vollkommen verteiltes System, dass ich in dem, wenn ich verhindern möchte, dass gewisse Angriffe möglich sind, vor allem halt der Angriff, dass jemand mit sehr vielen IP-Adressen oder sehr vielen Computern einfach das komplette Netzwerk übernehmen kann, wenn ich das verhindern möchte, gibt es im Grunde nur die Möglichkeit, das mit irgendeiner externen, knappen Ressource zu verhindern. Und so die zwei einigermaßen verbreiteten Wege, wie man das macht, ist Nummer 1, Proof of Work. Das ist genau, was Bitcoin macht. Also ich sage halt, es ist teuer, viel Rechenleistung zu haben. Die einzige andere Möglichkeit, die ich habe, und das hat, soweit ich weiß, noch niemand, egal in welchem Kontext, jetzt Bitcoin oder verteilte Hashtables oder irgendein anderer Kontext, erfolgreich implementiert, Nummer 2 ist soziale Netzwerke, weil ich sage, es ist ziemlich schwer, Freunde zu finden in großer Menge in kurzer Zeit. Also auch wenn jeder von euch 600 Facebook-Freunde hat, es wäre für jeden von euch schwierig, von 600 zu 600.000 zu skalieren. Das heißt, das kann man auch als so eine begrenzte Ressource in so einem verteilten System zur Limitierung von irgendwie dem Influx von neuen Knoten verwenden. Viel anderes gibt es da nicht. Also in der Hinsicht löst Bitcoin so nach meinem derzeitigen Wissensstand das Problem, was sie haben, nämlich ein vollkommen verteiltes System ohne zentrale Autorität zu sein, auf die einzig praktikable Möglichkeit.
Okay, wir haben noch eine weitere Frage.
Ja, eher 2 Überlegungen. Also erstmal vielen Dank für deine Betrachtung von Bitcoins auf nicht alltägliche Art. Man denkt sonst nicht drüber nach, was kostet es eigentlich, wenn ich jetzt Geld verschicke. Und das wäre so meine erste Überlegung. Weiß man eigentlich, was das in den klassischen Geldsystemen kostet? Die haben ja auch einen nicht unbeträchtlichen Aufwand. Zentralbanksystem mit all den Leuten, die da arbeiten, die Gebäude, die beheizt werden müssen und so weiter und so weiter. Mhm. Wäre mal meine Frage, ob jemand weiß hier, ob es solche Betrachtungen da auch gibt. Dann muss man halt gucken, ist es dann immer noch teuer oder ist es vielleicht sogar günstiger? Und die zweite Überlegung geht ein bisschen weiter. Soweit ich mich erinnere, ist es, glaube ich, bei jeder Währung die Secret Source, dass sie irgendwie knapp sein muss, wie du auch schon sagtest. Oft ist es dann oder früher war es, glaube ich, mal an Edelmetalle gekoppelt. Und die hat man jetzt halt daran gekoppelt, dass man halt sagt, irgendwann ist es zu teuer, da weiterzurechnen und da ist dann eine Grenze. Insofern finde ich es jetzt nicht überraschend, dass jetzt rauskommt, es ist ziemlich teuer geworden. Es zeigt halt, es wird halt, der Mechanismus funktioniert. Aber jetzt kommt meine Überlegung. Wenn es jetzt jemand schaffen würde, da irgendwie entweder noch schneller, noch viel, viel schneller zu rechnen oder viel, viel günstiger den Strom dafür zu erzeugen, ob das System dann nicht ein Vertrauensproblem bekommt, weil dann diese Einheit sozusagen wieder sehr viel an sich zieht. Jetzt die letzte Überlegung dazu, deine Zahl mit dem Gigawattstundenverbrauch pro Jahr, da stand 363. Ich hoffe, ich habe es richtig gelesen. Ich habe mal schnell gegoogelt, was aus so einem, da unten, 363 Gigawattstunden pro
Kohle. Moment, wo meinst du?
Na, pro Jahr, 363, oder heißt es 363?
Ja, Vorsicht, das ist hier aufgeschlüsselt nach Energiequellen. Das ist nicht der Gesamtstromverbrauch pro Jahr.
Ach so, das war runtergehen. Okay, aber meine Überlegung geht prinzipiell
aber ich glaube,
die ist auch richtig. Wenn jetzt eine abtrünnige Volkswirtschaft auf die Idee käme und sagt, ich stelle mir einfach 3 Atomkraftwerke hin, die ausschließlich Strom produzieren, um Bitcoins zu minen. Was würde dann passieren? Weil, wenn man jetzt mal relativ guckt, das ist zwar alles sehr viel Energie, aber wenn man guckt, wie viel aus so einem Atomkraftwerk rauskommt, ist es doch nicht mehr so viel. Also es bleibt viel, aber es mit 3 Atomkraftwerken wird schon relativ weit kommen. Das ist viel.
Klar.
So, dann machen wir direkt das Follow-up hier.
Kann man, glaube ich, beides beantworten. Und zwar, letzte Frage zuerst, mit den Atomkraftwerken. Da die Bitcoins jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt, aber ich glaube, der Bitcoin-Market-Value ist gerade 10 Milliarden, 8 Milliarden oder irgendwie so in dem Dreh. Wie, weißt du nicht? Na, irgendwie so in dem Dreh. 5 bis 10 Milliarden sind die Bitcoins gerade alle wert. Also alle Bitcoins zusammen mal die 650 Euro, wo der Kurs gerade ist. Da ist die Frage, ob du dafür 3 Atomkraftwerke gebaut kriegst. Also das heißt, jemand, der diese Attacke macht, muss also auch schon richtig teuer dafür bezahlen. Da könnte eigentlich mit dem gleichen Geld auch alle Bitcoins aufkaufen und sagen, ich lösche die jetzt. Das wäre das Gleiche am Ende. Dann hat er aber auch alle ausgezahlt und dann sind alle happy. Kann er sich halt überlegen. So kriegt man es halt auch weg. Auf die saubere Art und Weise ohne den Atommüll. So, die erste Frage war nochmal.
Also zunächst nochmal zu der Sache mit dem, warum stellt nicht irgendjemand ganz, ganz viele Atomkraftwerke hin und rechnet damit nur Bitcoin. Weiterhin, es hat auch niemand so richtig ein Interesse daran, weil wenn du, zumindest wenn du daraus Geld gewinnen möchtest, macht das halt gar keinen Sinn, weil dadurch, dass du auf einmal diese Großteil der Mining-Leistung in dem Netzwerk hast, das wird auffallen und sobald das jemand merkt, wird halt der Kurs einbrechen und da ist dann, sind deine ganz vielen neuen Bitcoin auch nichts wert. Also das wäre höchstens eine Maßnahme, um irgendwie Leute zu trollen und das Netzwerk irgendwie kaputt zu machen, aber das ist halt eine ganz schön teure Möglichkeit, das zu tun. Zu den Kosten von traditionellen Währungssystemen, naja, eine Sache, die man, also ich habe halt, das Problem ist, bei so einem normalen Bankensystem ist es sehr schwer, das rauszufinden, weil halt jede Bank eigene Rechner hat und die da natürlich nichts veröffentlichen. Aber man kann sich das betrachten bei so Systemen wie zum Beispiel, also bei Kreditkartenbetreibern. Visa zum Beispiel. Wenn ich eine Kreditkartentransaktion mache, bezahlt normalerweise der Händler, aber bei manchen Händlern sehe ich das, bezahle ich sowas in einer Größenordnung von 2% für die Transaktion. Der Rest von diesem System ist für mich weitgehend kostenlos. Das heißt, die Kosten pro Transaktion für den Betreiber von dem Netzwerk werden in der Größenordnung von diesen 2% sein.
Ja, aber Bitcoin hat ja auch eine Gebühr, das ist die Transaction Fee, die bezahlst du ja auch. Und das kann sogar unter 2% sein. Deine Rechnung haut halt nicht hin, weil halt die beim Minen nicht nur deine Transaktion unterschreiben und deine Gebühren ja auch kassieren. Der Miner kriegt die Gebühren aller Transaktionen pro Block, sondern der kriegt halt eben diese 12,5 Bitcoins, weil er sozusagen damit sich das Bitcoin-Netzwerk aufbaut. Das ist sozusagen immer noch am Aufbauen und das wird auch noch irgendwie 50 oder 80 oder 100 Jahre dauern, bis keine Bitcoins mehr da sind. Und dann kriegt der Bitcoin-Miner nur noch die Gebühren und unterschreibt aber wahrscheinlich viel, viel mehr Transaktionen als jetzt. Und dann ist die Rechnung halt eine ganz andere.
Ja klar, das kann man aber auch jetzt nicht voraussehen, wie das dann aussehen wird, so was halt vor allem das Problem ist. So eine grundsätzliche Annahme, die ich treffen würde, ist, es wird nicht wesentlich effizienter oder weniger effizient werden. Einfach deswegen, weil es auch wenn der Miner nur noch die Gebühren bekommt, es weiterhin ein Incentive, also einen Anreiz gibt, halt proportional so viel Geld reinzustecken, wie Gebühren aus dem System herausfallen.
Genau.
Und wenn da jetzt nicht um Größenordnung weniger Gebühren rausfallen, als derzeit dieser Mining-Anreiz ist, wird sich im Großen und Ganzen nicht viel verändern. Zum anderen, mit den Kreditkartenprozessors im Endeffekt will ich ja genau wissen, wie viel die verbrauchen, ohne Bitcoin zu beachten.
Ja, ich glaube, eine deiner Fragen war noch, wenn einer effektiver Bitcoin meint, ob das System dann nicht irgendwie kippen könnte. Das ist halt so, dass mit diesen 10 Minuten im Durchschnitt, wo der Block gefunden wird, wenn einer alle 5 Minuten einen Block findet, dann sorgt das Bitcoin-Netzwerk da automatisch dafür, dass das Problem doppelt so schwer wird und der Typ, der doppelt so schnell war, trotzdem wieder nur alle 10 Minuten einen Block findet. Also es passt sich immer an und das nennt sich die Difficulty. Da sind diese Nullen in dem Hash, da muss man halt noch mehr Nullen finden. Und das passiert ja auch seit 5 Jahren. Es wird immer schwerer und schwerer und schwerer, obwohl die ASICs immer schneller und schneller werden. Es sind immer 10 Minuten pro Block, weil es sich anpasst. So, ich gebe jetzt mal ab.
Weitere Bedenken ist natürlich auch noch, dass sehr, sehr viele Leute weltweit an genau diesem Problem arbeiten, weil es natürlich einen sehr hohen Anreiz gibt, dieses Problem zu lösen, schneller Bitcoin zu meinen. Ja, dahin.
Okay, hier hinten noch eine Frage. Dann komme ich nach vorne. Moment.
Ja, auch danke für den interessanten Vortrag. Jetzt haben wir ein bisschen nur Energiebetrachtungen gemacht. Hast du eigentlich mal eine Simulation gemacht, wenn wir jetzt quasi wirklich, sagen wir mal, 10.000 oder 20.000 Transaktionen machen würden, weil wir das alle nutzen würden, welche Auswirkungen das auf das Netzwerk hätte, wenn man quasi diese Verteilung an Knoten annimmt, die du zum Beispiel da hinterlegst?
Ist schwer zu machen. Also das Ding ist halt, wenn das Bitcoin-Netzwerk mehr Transaktionen pro Sekunde machen würde, irgendwelche sehr technischen Details außer Acht gelassen, wie irgendwie Blockgröße und so weiter und irgendwelche Bandbreitenbetrachtungen, so der hauptsächliche Effekt auf diese Berechnung ist, dass aus einem Block mehr von diesen Transaktionsgebühren rausfallen. Das heißt, die Blöcke werden bei gleichbleibendem finanziellen, also fixem Anreiz trotzdem ein bisschen wertvoller, weil mehr Transaktionsgebühren rausfallen. Und im Endeffekt wird wahrscheinlich ein bisschen mehr, dementsprechend proportional ein bisschen mehr in das Mining gesteckt werden. Ich weiß nicht, wie genau da das Verhältnis sein wird. Es gibt auch Unkenrufe, die sagen, dass das Bitcoin-Netzwerk gar nicht so toll skaliert, aber das lassen wir mal außer Acht.
Also es ist weniger eine Frage als mehr eine Anmerkung. Also wie du schon sagst, genau, also Bitcoin besteht ja aus der Blockchain-Technologie und dem Proof of Work. Proof of Work ist nicht so toll, was wir aus den Ausführungen gesehen haben. Und ich würde sogar sagen, selbst wenn man nur die Transaktionen berücksichtigt und nicht den Block Reward, ist es immer noch schlecht, weil ein Tausendstel von dem, ja, ist halt immer noch nicht toll. Aber also gerade in dem Bereich wird ja relativ viel experimentiert. Also es gibt auch viele andere Blockchains neben Bitcoin, und da gibt es auch viel Versuche, sozusagen eine Blockchain zu bauen, die so ein Proof of Work nicht braucht.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine sehr coole Sache, wenn das mal jemand fertig kriegt. Bitte machen. Unbedingt.
Also das ist halt auch, genau, das Hauptproblem da ist eben, wie du auch sagst, dass man das an irgendeine Größe außerhalb des Netzes koppeln muss, und da ist mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, das sozusagen an den Wert des eigenen Netzes zu koppeln,
was natürlich
also so eine Art Rekursion ist. Aber
zum Beispiel eine Sache, die vielleicht möglich sein könnte, das, ich weiß gar nicht, wer da, es hat auch schon mal jemand probiert, das zu machen, ich weiß nur nicht mehr, wer das war. Was du theoretisch natürlich machen kannst, ist, wenn du tatsächlich nur möchtest, dass kein Staat Kontrolle über dein Geld hat, musst du nicht unbedingt ein komplett verteiltes System haben, sondern was in dem Fall auch reichen könnte, ist ein föderiertes System, wo du immer noch zentrale Knoten hast, aber halt nicht einen, sondern 100. Und es ist möglich, für gewisse Probleme kryptografische Systeme zu schaffen, die erfordern, dass zum Beispiel, um eine gewisse Aktion zu, um die Regeln des Systems zu brechen, also ein Beispiel davon sind so Dynamic Cryptographer Networks, alle Knoten im Netzwerk sich gegen einen Teilnehmer verschwören müssen. Das bedeutet, es könnte möglich sein, ein System zu bauen, was halt ähnlich Bitcoin, Blockchain, ähnliches System verwendet, wo allerdings diese Signierung dieser, oder beziehungsweise ein ähnliches Transaktionssystem verwendet, wo allerdings diese Signierung dieser im Endeffekt unwiderrufliche Ledger dadurch stattfindet, dass man ein föderiertes System hat von, sagen wir, 100 Knoten, die von 100 großen Finanzinstituten aus 100 verschiedenen Ländern erstellt werden, sodass es einfach so astronomisch unwahrscheinlich sein wird, dass sich alle 100 gegen dich verschwören, einfach wegen den verschiedenen Ländern, verschiedenen Gesetzgebungen, verschiedenen Interessen, dass du dem System trotzdem vertrauen kannst. Du vertraust keinem einzelnen Teilnehmer, aber du vertraust darauf, dass sich diese 100 Teilnehmer niemals einig sind. Das wäre so ein Ansatz, den ich interessant fände. Und was kosten die dann? Ja, das ist halt das Ding. Bitcoin wird umso ineffizienter, umso mehr Leute teilnehmen, weil jeder Teilnehmer alle Transaktionen, also jeder volle Knoten muss alle Transaktionen auf seine Platte streamen. Und muss im Endeffekt werden bei n Teilnehmern alle Transaktionen n-fach kopiert. Das bedeutet, ich habe halt, wenn man annimmt, dass die Rate, mit der alle Teilnehmer Transaktionen machen, konstant ist, wenn das Netzwerk wächst, ein zunehmend weniger effizientes Gesamtnetzwerk. Während wenn ich ein föderiertes System habe mit 100 von diesen Knoten, die kooperieren, habe ich fixe Kosten. Ich muss halt die Transaktion je nach System nicht irgendwie durch einen Knoten leiten, sondern durch 100. Das heißt, ich habe möglicherweise 100-fache Kosten von einem zentralisierten System. Möglicherweise, wenn ich n Quadrat irgendwie irgendwo eine Größenordnung n Quadrat drin habe, 10.000-fache Kosten. Aber es ist ein fixer Faktor, und der Faktor ist nicht groß und er ist nicht 4 Milliarden.
Ja, gut. Haben wir noch eine weitere Frage? Sieht nicht so aus, oder?
Echt nicht?
Weiß ich nicht.
Na gut.
Na dann.
Ja, danke für eure Aufmerksamkeit.
Dann. Und
danke
für die Fragen. Vielen Dank. Für einen großen Applaus für Jacek. Ich habe auch noch eine kurze Ankündigung zu machen. Und zwar, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Bald ist auch wieder Congresszeit. Und bald ist auch schon wieder der letzte Datengarten für dieses Jahr. Und da haben wir uns dieses Jahr was ganz Besonderes überlegt. Und zwar wollen wir dieses Jahr Lightning Talks machen. Das heißt, jeder, der Zeit hat, kann vorbeikommen und hat so 10 Minuten Zeit, darüber zu reden, was er gerade eben macht und eventuell ein paar nette Projekte vorzustellen. Näheres dazu findet ihr dann auf unserer Webseite www.berlin.ccc.de. Oder ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter folgen unter @clubdiscordia. Und da werden wir auch weitere Informationen, besonders zu diesem nächsten Datengarten, dann im Dezember zur gewohnten Zeit, also erster Dienstag, werden wir dann publizieren. Und es wäre auch dann wieder schön, wenn wir euch da hier wieder begrüßen dürften. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Abend und gute Nacht.